Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Ja, mein Name ist Marco Reiter, Head of Investor Relations bei Strabag SE in Wien.
Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Wir treffen uns in Hamburg auf den Hamburger Investorentagen der Montega. Und vermutlich ist dieses Interview für alle Beteiligten eines der schwierigsten Interviews. Denn es wird von einem Todesfall überschattet. Vor wenigen Tagen ist Clemens Haselsteiner verstorben, der sehr junge CEO der Strabag mit nur 44 Jahren. Vollkommen unerwartet an einem geplatzten Aneurysma. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Es ist eine Tragödie. Herr Reiter, wie geht man damit um?
Zunächst, es war für uns alle im Unternehmen ein großer Schock. Es hat gedauert, in meinem Fall, glaube ich, waren es 2 Wochen, bis ich wirklich die Situation greifen konnte und verstehen konnte, dass Clemens Haselsteiner bei uns nicht mehr zur Tür hineinkommt. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, saßen auf derselben Etage. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie wir damit umgehen und wie es weitergeht, dann kann ich sagen, dass die übrigen Vorstandsmitglieder, es waren sozusagen 5 Vorstandsmitglieder auf Ebene der Strabag SE, unmittelbar seine Agenten übernommen haben. Das heißt, das geht gut weiter. Der Aufsichtsrat hat sofort sozusagen die Nachfolgesuche eingeleitet. Wir sind doch sehr breit aufgestellt, haben starke Management-Teams auch in unseren Ländern, sodass ich hier ausschließen kann, dass das operative Geschäft irgendeinen Schaden nimmt. Das wird gut weitergehen.
Also das ist ja immer so die Botschaft an den Markt. Ja. Auch wenn die Meldung total schlimm und eine Tragödie ist, versucht man den Markt dann auch irgendwo zu beruhigen. Aber jetzt mal auch so eine Frage an die Person, Marco Reiter. Ist das so eine Situation, wo man eigentlich aufs Geschäft pfeifen möchte und sagt, jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweise, auch wenn man das nie so sagen würde?
Das ist so. Im ersten Moment ist es sicherlich so, dass das die operativen Themen sicherlich in den Hintergrund treten. Es ist ja auch so, wenn du ein börsennotiertes Unternehmen bist und so etwas passiert, dann bist du ja auch gezwungen, sozusagen das ad hoc zu publizieren. Das heißt, wo das passiert ist, an diesem Freitag im Januar, mussten wir relativ schnell reagieren und du kommst dann in einen Arbeits- oder Krisenmodus, nenne ich es mal, dann tritt das natürlich in den Hintergrund, aber nichtsdestotrotz, es muss dann auch gut weitergehen und das war sicherlich auch in seinem Sinne, dass wir hier entschlossen weiter tun mit den Dingen, die auch sozusagen in der Vergangenheit gesetzt hat, Stichwort Strategie 2030.
Es ist ja, so wie Sie das ja doch beschreiben, also von Ihrer Seite sofort dann kommuniziert worden. Es war ein Freitagabend, Nachmittag, kann mich noch gut erinnern, ich habe die Mail gelesen, saß erst mal da und gedacht, wie, bitte, was, wie kann das sein? Also das sind Themen, die einem auch nahe gehen, das geht unter die Haut. Dann kommen die nächsten Mails, wir setzen auf Kontinuität, auch wie Sie das jetzt gesagt haben, die Vorstandskolleginnen und Kollegen springen jetzt hier rein, übernehmen die Aufgaben. Was bedeutet denn jetzt genau Kontinuität? Strabag setzt auf Kontinuität.
Das bedeutet in erster Linie, Clemens Haselsteiner war seit 2020 Teil des Vorstands, war zunächst zuständig für die Unternehmensentwicklung und für die sehr wichtigen Themen Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, hat hier sehr viele Initiativen gesetzt. Und das war auch die Grundlage für unsere aktuelle Strategie 2030, die sehr eng auch mit Clemens Haselsteiner und dem restlichen Vorstand erarbeitet wurde. Das ist auch sehr wichtig, das hat unsere Aufsichtsratsvorsitzende auch unmittelbar klargestellt, auch für einen allfälligen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Das wird in diesem Sinne weitergehen. Wir haben hier begonnen, sind hier sehr gut unterwegs, die Segel sind gesetzt sozusagen und diesen Weg werden wir weitergehen.
Jetzt ist ja die Strabag nicht irgendein Unternehmen. Es ist ja der größte Baukonzern Europas. Jahresumsatz knapp 20 Milliarden, rund 19 Milliarden, 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt kehrt nach über 10 Jahren der Seniorchef wieder zurück, interimsweise. Also der Vater, das ist eine Situation, das ist ja fast schon bizarr.
Wobei man das richtig einordnen muss. Ich weiß, hier wurde medial sozusagen, konnte man den Eindruck gewinnen, dass Hans-Peter Haselsteiner sozusagen jetzt an die Stelle seines Sohnes tritt. Das ist nicht der Fall. Hans-Peter Haselsteiner hat eine Generalvollmacht bekommen des Konzerns, die er im Übrigen auch schon inne hatte bis Ende 2019, bis Clemens Haselsteiner dann übernommen hat. Diese Sache ist eher strategisch angelegt. Er hat sich hier auch angeboten, als Gründer seine Expertise zur Verfügung zu stellen, den Aufsichtsrat jetzt auch in der Suche des oder der Nachfolgerin zu unterstützen und dieser Person dann auch in einer ersten Phase mit seiner Expertise zur Verfügung zu stehen. Darauf ist es sozusagen angelegt.
Jetzt haben wir beide auch irgendwo die Not, aus diesem sehr tragischen Thema uns weiter zu bewegen. Auch unser Geschäft muss irgendwo weitergehen, unser Interview muss irgendwo weitergehen und zu den nackten Zahlen dann irgendwo kommen. Das soll jetzt in keinster Art und Weise pietätlos klingen. Aber vielleicht können wir den Bogen so spannen. Clemens Haselsteiner hat in den letzten 2 Jahren offensichtlich sehr viel bewegt, hat frische Ideen gebracht. Die Früchte dieser Ideen haben Sie jetzt in den Tagen ernten können, also quasi posthum. Sie haben die Guidance angehoben. Was hat dazu geführt? Was haben Sie jetzt vor?
Das ist richtig. Wir hatten für das Geschäftsjahr 2024 eine EBIT-Marge von größer gleich 4% geguidet. Wir haben jetzt in der letzten Woche eine Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht, weil wir in der Aufstellung des Jahresabschlusses gesehen haben, dass die EBIT-Marge jetzt signifikant höher liegen wird. Sie wird aus heutiger Sicht beinahe 6% zu liegen kommen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was die Hintergründe sind, dann ist das zum einen dem geschuldet, dass wir in Deutschland im Normalfall im Dezember keinen Asphalt mehr verbauen, aus Witterungsgründen. Das war auch in den letzten Jahren so. Im abgelaufenen Jahr war die Witterung deutlich milder, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen im Grunde bis zum 20. Dezember auch Asphalt verbauen konnten. Das heißt, wir hatten hier knapp einen Monat mehr Leistung und damit auch mehr Ergebnisbeitrag. Das ist das eine sozusagen. Der zweite Effekt ist ebenfalls unserem größten Markt, unserem Heimatmarkt Deutschland geschuldet. Hier haben wir uns gegen Ende des Jahres mit öffentlichen Auftraggebern, was Großprojekte anbelangt, einigen können, was Nachtragszahlungen betrifft, die sich im Regelfall eher länger ziehen. Das heißt, das war so vorab nicht zu sehen, das kam on top noch drauf. Und der dritte Punkt ist ein sehr erfreulicher. Wir haben in unserem internationalen Projektgeschäft, das ob seiner Größe und Komplexität sicherlich volatiler ist, die Risikovorsorgen, die wir geplant haben, nicht benötigt, in dieser Höhe nicht benötigt. Und das ist auch eine direkte Konsequenz unseres starken Risikomanagements, das wir in den letzten Jahren deutlich optimieren konnten.
Krise, Flaute in der Baukonjunktur. Was sagt Ihnen das? Also bei den Zahlen kann ich keine Flaute, keine Krise erkennen.
Es ist immer die Frage, mit wem man spricht. Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn Sie mit dem mittelständischen Baumeister sprechen, mit 30 bis 50 Mitarbeitern, der vielleicht auf den Wohnungsbau spezialisiert ist, dann haben es diese Unternehmen sehr, sehr schwer. Das haben wir gesehen. Ich glaube, umso breiter man aufgestellt ist, was jetzt die Bausparten betrifft, aber auch die Regionen, umso leichter tut man sich in diesem Fall. Es war auch bei uns so, um Ihnen ein Beispiel zu geben, dass natürlich der Wohnbau in den letzten 1,5, 2 Jahren sehr schwer war, insbesondere in Österreich, weil wir hier auch verschärfte Kreditvergabebedingungen im Hypothekarbereich hatten. Nichtsdestotrotz ist es allerdings so, dass der Wohnungsbau bei uns auf Konzernebene nur etwa 8% ausmacht, in Österreich deutlich mehr historisch bedingt. Sie haben das auf Konzernebene aber nie wahrgenommen, weil wir Rückgänge im Wohnungsbau mit Zuwächsen in anderen Sparten, beispielsweise im Infrastrukturbau, auch im Industriebau, immer mehr als ausgleichen konnten. Und das sozusagen ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept von Strabag, diese sehr breite Aufstellung mit der Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette im Bau.
Wenn man so nach vorne schaut, was kommt da noch bei einem Auftragsbestand von fast 26 Milliarden, kann man sicher bei einem Jahresumsatz von knapp 20 theoretisch 1,5 Jahre zurücklehnen, oder?
Genau, das ist völlig richtig. Das haben Sie völlig richtig erkannt. Wenn Sie sozusagen den Auftragsbestand in Relation zu unserer Jahresleistung setzen, dann sehen Sie sehr schön, dass unsere Visibilität schon weit in das Jahr 2026 hineinreicht. Auch wenn wir uns die Auftragseingänge ansehen, dann sind die Zahlen sehr gut. Und erfreulicherweise haben wir jetzt im Q3 erstmals auch sozusagen den Tipping Point gesehen im Wohnungsbau. Auftragseingänge sind wieder deutlich steigend. Der Wohnungsbau, auch was den Auftragsbestand betrifft, ist auch wieder im Plus. In Österreich ist das noch nicht ganz der Fall, aber hier bin ich guter Dinge. Wenn das so weitergeht, wird das auch in Kürze so sein.
Hamburger Investorentage, dort treffen Sie Investoren. Jetzt schaue ich mir einen Streubesitz, Herr Strabag, an. 10%, das ist relativ überschaubar. So ganz platt gefragt, was wollen Sie hier? Was ist Ihr Anliegen in Hamburg?
Das ist richtig. Wenn Sie allerdings wiederum die Größe unseres Unternehmens ansehen und die Marktkapitalisierung, dann ist sozusagen 10% doch immer noch einiges sozusagen. Allerdings haben Sie völlig recht, das ist nicht das Zielbild des Unternehmens, was den Streubesitz anbelangt. Clemens Haselsteiner hat auch bei einer der letzten Bilanzpressekonferenzen auf diese Frage geantwortet, dass das Zielbild größer 30% ist, was den Streubesitz betrifft. Jetzt wissen Sie sicherlich, dass wir die Situation haben, dass wir einen russischen Aktionär haben, dessen Aktienpaket weiterhin eingefroren ist.
Ja, wir sind ja hier nicht bei Harry Potter, man kann ihn ja aussprechen, Oleg Deripaska.
Das ist richtig, genau. Ja, die Rasperia. In dem Sinne ist dieses Vorhaben immer damit sozusagen auch verknüpft. Wir machen hier viel, wir haben alle möglichen Schritte gesetzt seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, aber damit ist dieses Thema auch ein Stück weit verknüpft.
Ein Stück weit verknüpft, aber Rasperia, Oleg Deripaska, das Thema ist nach wie vor nicht gelöst oder ist jetzt eingefroren?
Das Thema ist insofern nicht gelöst, dass die Sanktionsverordnung weiterhin Kraft ist und das Aktienpaket nicht bewegbar ist. Was wir getan haben, ist, dass wir sämtliche Dividenden eingefroren haben, dass wir das Aufsichtsratsmitglied der Rasperia abberufen haben. Wir haben auch im letzten Jahr Kapitalmaßnahmen umgesetzt, um den Anteil auf unter 25% zu drücken. Diese Maßnahmen sind mittlerweile auch rechtskräftig und wir haben im letzten Oktober ein Schiedsgericht auch mit dieser Sache befasst, ein Schiedsgericht in Amsterdam, das damals definiert wurde im Syndikat, wo auch Oleg Deripaska und die Rasperia Teil waren. Warum haben wir das getan? Weil die Rasperia im letzten Jahr an ein anderes russisches Unternehmen übertragen wurde und unserer Ansicht nach und Ansicht der Kernaktionäre ist es, dass hier klassisch ein Kontrollwechsel stattgefunden hat und eigentlich man das Aktienpaket den verbleibenden Kernaktionären andienen hätte müssen, Stichwort Vorverkaufsrechte. Wir haben jetzt dieses Schiedsgericht, das im Syndikatsvertrag festgelegt war, für solche Streitfälle damit befasst und rechnen hier bis 2026 mit einer Entscheidung. Wenngleich man dazu sagen muss, die Aktien sind dann auch immer noch eingefroren, solange es die Sanktionsverordnung gibt. Hier sind einfach dann auch Gespräche zu führen mit den europäischen Behörden, wie eine sanktionskonforme Übertragung stattfinden kann, sofern wir bei diesem Schiedsgericht Recht bekommen.
Wesentlich zeitnaher steht die Entscheidung an zur Dividende. Ich weiß, das macht die Hauptversammlung und es gibt aber einen Vorschlag seitens des Vorstands und des Aufsichtsrats. Wie sieht denn da der Plan aus?
Im Grunde ist es so, das ist uns ganz wichtig, wir setzen auf eine verlässliche Dividende. Wir sind weiterhin committiert, 30-50% des Nettoergebnisses auszuschütten an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Den Vorschlag des Vorstands wird es geben Ende April mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Profitabilität, wie ich vorhin erwähnt habe, deutlich höher liegt in diesem Jahr. Und wenn Sie dann sozusagen diesen Maßstab von zwischen 30-50% Bandbreite, was die Ausschüttung betrifft, anlegen, dann kann man in etwa sozusagen sich ausrechnen, wo die Dividende dann vermutlich stehen wird.
Marco Reiter, Head of Investor Relations der Strabag. Dankeschön für Ihren Besuch hier in Hamburg.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.